Ja, ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, denn diese Diskussionen, die da angelaufen sind, die sind natürlich sehr zentral. Ich kenne das auch aus der Schweiz, also die Anliegen der Betroffenen sind mir immer sehr nahe. Wie Sie hier sehen können, ist, okay, das ist der Inhalt, das ich Ihnen da erzählen will. Es geht vor allem um die Besonderheiten in der Schweiz, um einige spezielle Gruppen, die in der Schweiz bekannter sind als anderswo, und auch um den Ablauf, der in der Schweiz etwas anders vor sich ging. Also hier inhaltlich, was die Akten betrifft, was die Zustände in Heimen betrifft, sind die Parallelen schlagend. Also diese Akteneinträge, diese Schicksale, die könnten auch aus Schweizer Heimen stammen, kenne ich aus vielen Interviews in sehr ähnlicher Form. Okay. Wie gesagt, also ich arbeite schon seit jeher mit Betroffenen zusammen und neuerdings im Auftrag eines ehemals Betroffenen, was einigermaßen speziell ist. Guido Fluri, selber Heim- und Pflegekind, hat sein eigenes Kinderheim gekauft und will dort eine Gedenkstätte einrichten. Was speziell, also er ist im Liegenschaftenhandel reich geworden, er verließ das Heim ohne Ausbildung, schlug sich dann als Tankwart durch und so weiter, aber das hat funktioniert. Und mit diesem Heim hat er ein eigentliches Juwel der Architekturgeschichte erworben. Es ist nämlich von keinem geringeren als vom zweiten Bauhausdirektor Hannes Meyer erbaut, ein Schweizer, der selber im Waisenhaus aufgewachsen ist in Basel und mit diesem Heim eigentlich das ideale Kinderheim konstruieren wollte, und zwar im Auftrag eines genossenschaftlichen Mäzens und Förderers von ihm, der selber kinderlos war. Also es war ideologisch alles super, es war die beste Absicht und es war auch ein sehr teures Heim ursprünglich, von den Pflegesätzen her, also ein Luxusheim, ein kleines Heim, schön gelegen, etwas abgelegen allerdings. Und in der Endphase, als eben mein Sponsor Guido Fluri dort untergebracht war, war es in den normalen Heimbetrieb eigentlich übernommen worden, weil der Stifter gestorben war. Und es hieß dann leider nur noch Fürsorgekinder, und dann schlichen sich halt all diese Missstände und auch Missbräuche ein, die aus den anderen Heimen bekannt waren. Aber eben dies vor allem in der Endphase des Kinderheims, in der Anfangsphase, ich habe auch die Akten studiert, scheint es wirklich ein relativ humaner Betrieb mit guter Ausstattung gewesen zu sein. Was mich immer erstaunt als Historiker ist, dass die Thematik Kinderarbeit ja in der Industriegeschichte gut verankert ist. Das steht auch in den Schulbüchern, die armen Kinderarbeiter, die Minenarbeiter und so weiter. Man weiß auch, das gibt es auch heute in der Dritten Welt. Und wenn es dann zu anderen Gruppen geht, dann war die Reihenfolge so, je exotischer, desto früher wurde es von der Wissenschaft erforscht. Also die Spazza Camini, diese kleinen Kaminfegerkinder, die ja so klein bleiben mussten, damit sie durch die Kamine passten, die wurden als erste Gruppe Fremdplatzierter eigentlich erforscht in der Schweiz und auch in Italien. Die nächsten waren auch eine kleine Gruppe, die Schwabengänger, gut bekannt im Tirol, auch gut erforscht. Und dabei blieb es dann lange. Und die große, okay, in der Schweiz speziell relativ früh auch die jenischen, dies vor allem, weil sie sich zuerst wehrten. Also ich werde noch mehrmals auf die Jänischen kommen. Sie kennen sie auch hier in Österreich, vielleicht mehr unter dem Namen, dem etwas verpönten Namen Karner. Es gibt sie auch hier. Aber in der Schweiz haben sie unter anderem durch die Thematisierung ihrer Heimgeschichte, die frühe, auch sozial relativ früh sich zeigen und zur Akzeptanz durcharbeiten können. Aber eben, was lange unterblieb, war die große Masse der Fremdplatzierten historisch aufzuarbeiten. Das waren in der Schweiz vor allem ländlich Platzierte, bei einzelnen Bauern Pflegekinder, sogenannte Verdingkinder. Die wurden eben verdingt. Es war im Kern ein Arbeitsverhältnis. Sie mussten arbeiten als Kinderarbeiter. Und je mehr sie arbeiten konnten, desto weniger musste die Gemeinde für ihre Unterbringung zahlen. Das war sehr kostengünstig, aber bedeutete verschärfte Ausbeutung. Und die Heimkinder sind eigentlich zuletzt gekommen. Auch ein sehr großer Teil wird eigentlich erst seit einigen Jahren wirklich spezifisch thematisiert. Sicher auch im Nachgang zu den Bewegungen, die da eben in Österreich, in Deutschland, in Irland, in vielen anderen Ländern auf diesem Thema stattgefunden haben. Also es wurde eigentlich nicht erforscht nach Wichtigkeit, sondern nach Zufälligkeit oder vielleicht noch nach einem gewissen, nach der Ferne der Thematik. Was am nächsten und am dringlichsten oder am verbreitetsten war, wurde am spätesten erforscht. Die Heimkampagne ist mehrfach erwähnt worden. Die war in der Schweiz ein ordentlicher Verein, wurde natürlich auch in Verruf gebracht als linke Gruppe und so fort, ist aber von der Heimleiterkonferenz und von der Jugendvorsorge relativ gut als Impuls aufgenommen worden, wurde in die Diskussion einbezogen. Rückblickend heißt es auch in der Geschichtsschreibung des Fürsorgewesens selbst, dass die Heimkampagne den wesentlichen Anstoß gab zu den Reformen der 70er und 80er Jahre. Aber die Anführer wurden verhaftet als Landfriedensbrecher und bestraft. Das schon. Die Bewusstwerdung erfolgte eben in der Schweiz über die Jenischen. Zeitgleich zur Heimkampagne, ein, zwei Jahre später, gab es eine Riesenskandalisierung über diese weggenommenen Kinder und eben auch über den Umstand, dass gezielt aus einer Volksgruppe die Kinder weggenommen wurden, um diese Volksgruppe eigentlich aufzulösen oder zu beseitigen. Das ist Hans Kapretz, der Journalist, der diese Kampagne durchführte. Er ist immer noch aktiv und genießt große Dankbarkeit seitens der Jenischen, die da unter den Zuhörern verteilt sind. Die Betroffenen selbst waren sehr aktiv. Sie haben an der Pressekonferenz das Heft in die Hand genommen und quasi die Journalisten aus eigener Hand informiert. Die Pressekonferenz war eigentlich von anderer Seite organisiert worden. Sprecherin war, es waren praktisch alles ehemalige Heimkinder. Hauptsprecherin war Mariella Mehr. Sie wurde als triebhafte Psychopathin in den Akten, in einem so dicken Aktenbündel beschrieben, ist Schriftstellerin geworden und bekam 1998 sogar das Ehrendoktorat der Universität Basel. Und die unmittelbare Folge war die erste Entschuldigung für Unrecht an Heimkindern, Verdingkindern und so weiter, noch im gleichen Jahr. Ich hatte das Glück, an dem Tag, wo diese Entschuldigung publik wurde, zwei jenische ehemalige Heimkinder zu interviewen und zu hören, was sie dazu sagten. Der eine sagte, ja, was nützt uns das? Wir haben das trotzdem alles durchgemacht. Und der andere sagte, ja, okay, vielleicht werden wir jetzt endlich mal akzeptiert, zur Kenntnis genommen. Und diese beiden Haltungen gibt es ja heute noch. Die administrativ Versorgten, eine spezielle Gruppe, die haben die nächste Entschuldigung erreicht, aber nach langer Verzögerung. Ich werde auf diese Gruppe auch näher eingehen. Das war vor zwei Jahren. Was noch aussteht, ist die Entschuldigung am Hauptharst, eben an den Heim- und Verding- oder Pflegekindern und gegenüber den Zwangssterilisierten. Also viele, gerade auch ehemals in der Jugendfürsorge Aufgewachsene, wurden in der Schweiz schon sehr früh, am frühesten in Europa, ab 1890, aus eugenischen Gründen der Zwangssterilisation unterzogen. Es gab nie eine Wiedergutmachung oder Entschuldigung dafür und eine sehr späte Aufarbeitung. Okay. Die Jenischen. Ein Bild aus vor 1925. 1926 setzte dann die Verfolgung ein, weil diese Leute so unordentlich seien und so schlecht zu ihren Kindern, was dieses Bild gewissermaßen widerlegt. Auch dieses Bild zeigt, dass eine ideologische aufgesetzte Theorie war, eben begründet mit Erblichkeitstheorien, rassistischen Theorien, aber offiziell begründet und rechtlich durchgeführt im Namen des Kindeswohls, wobei eben die Kinder kamen an sehr schlechte Plätze, wurden teilweise dann missbraucht, aber ihre jenischen Eltern haben sie über Jahrzehnte hinweg nicht mehr gesehen, auch die Geschwister wurden verteilt. Diese Frau hat den Journalisten Capretz informiert über die ganze Sache und diese frühe Bewegung 70, 71, 72 ins Rollen gebracht. Der Vormund, der hauptaktive Vormund bei dieser Wegnahmeaktion von Hunderten von jüdischen Kindern war selber verurteilt worden als Pädokrimineller. Das Urteil wurde geheim gehalten. Deswegen konnte er später an dieser Stelle antreten. Auch sein Nachfolger machte sich sexueller Übergriffe auf Mündel, auf Mädchen schuldig und wurde verurteilt. Diese Verurteilungen waren Ausnahmen. Viele andere Täter blieben straffrei. Viele Kinder kamen in Heime, andere wurden eben verdingt. Einige wurden auch adoptiert unter Namensänderung. Das diente natürlich auch der Auflösung dieser Gruppe. Die hatten es vielleicht materiell gut, aber sie wurden ihrer Kultur und Familie entfremdet. In diesem Heim waren die Zustände derart schlecht, dass es zu einer frühen Skandalisierung kam und das Heim sogar geschlossen wurde. Also man sieht es auf den Kindern an, die sind unterernährt. Ich habe auch einen ehemaligen Insassen interviewt, der sagt, es waren Zustände wie im alten Rom, in jeder Hinsicht, also Sklaverei ähnlich und sittenlos. Die Grundlegung für das Vorgehen gegenüber den Jenischen hat Jörger geliefert, ein Psychiater, sehr früh, ein Freund von Alfred Plötz. Er war ausnahmsweise mal kein Sozialist, sondern ein recht konservativer Herr aus einem abgelegenen Bergtal, wo es auch Jenische gab. Also seine Nachbarn eigentlich hat er unter dem Titel Familie Zero als erblich minderwertig geschildert, während seine Familien im gleichen Dorf, die schildert er als Muster germanischer Redlichkeit und Gesundheit und so weiter. Also erstaunlich dörflich eigentlich die Grundlage dieser Rassenhygiene. Aber das ging in die Universitätslehre ein als wegweisende genealogische Forschung. Ritter und andere haben sich darauf bezogen, wurde an Ausstellungen gezeigt, der Hygieneausstellung in Dresden und so weiter. Weil sie als Erste diese Bewegung in die Hände nahmen, haben sie sich politisch auch wirklich einen Platz, einen anerkannten Platz erkämpfen können in der Schweiz. Es gibt offizielle Standplätze, es gibt ein Dokumentationszentrum. Dieser Umstand ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass die Schweiz Sinti und Roma systematisch ferngehalten hat über lange Zeit, sodass die Jenischen eigentlich die prägende sogenannte zigeunerische Gruppe waren. In anderen Ländern stehen sie ein bisschen in Konkurrenz oder Rivalität oder hinter den Roma und Sinti zurück, die zum Beispiel in Deutschland anerkannt sind, während die Jenischen ja eben in Deutschland und Österreich nicht als Minderheit anerkannt sind. Ja, die andere spezifische Gruppe, die Verdingkinder. Wie gesagt, kritisiert wurde das seit 1837, aber das System wurde betrieben bis 1970. Es wurde auch nicht aufgehoben aufgrund der Kritik, sondern einfach deswegen, weil die Landwirtschaft diese Knechte nicht mehr brauchte, nachdem die Maschinen ihre Arbeit verrichten konnten. Das war halt der Grund. Sonst gäbe es vielleicht heute noch Verdingkinder. All die Kritik, die seit mehrfach, immer ja, alle 20 Jahre wieder aufflammte, hat nichts genützt. Also deswegen hat man diesem Statut kein Ende gesetzt. Wieder diese Kontrollgeste. Also das ist ein Armeninspektor aus Bern. Viele berichten, dass die Kontrollbesuche der Vormundschaft einfach so stattfanden, dass kontrolliert wurde, sind die Zähne geflickt, was allerdings nicht immer der Fall war, sind die Schuhe ausgeliefert worden, was allerdings nur für den Winter galt, sommers waren sie meist barfuß unterwegs. Und dann zog sich der arme Inspektor mit den Eltern, Pflegeeltern ins gute Stübchen zurück, das Verdingkind ging wieder in den Stall arbeiten, der Vormund bekam Schinken und andere Delikatessen und hörte, es sei alles bestens oder das Kind sei ein bisschen schwächlich und arbeitet zu wenig. Ja, aber das Kind wurde eigentlich nicht angehört. Hingegen kam es
oder eben deswegen, wegen dieser mangelnden Kontrolle, kam es auch zu Fällen sexuellen Missbrauchs, es kam sogar zu Tötungen. Ein solcher Fall wurde gerichtlich aufgearbeitet, viele andere wurden niedergeschlagen. Dass auch die Heimkinder streng arbeiten, ist vielleicht ein bisschen zu wenig betont worden. Das war wichtig, also auch Heime mussten möglichst billig sein. Je mehr die Kinder arbeiteten, desto besser fürs Budget, desto weniger Geld, desto weniger Fürsorgekosten. Das wurde explizit so berechnet, bis eben auch in die 60er, 70er Jahre. Eben, es wurden auch Schuhe gespart, also da wurden die Schuhe eingezogen im Frühjahr und im Herbst wieder rausgegeben, damit die eben im Sommer nicht abgenützt wurden. Die dritte spezielle Gruppe sind die administrativ Versorgten. Das waren zum Teil Ältere, auch gibt auch Erwachsene. Die Besonderheit war, dass die aufgrund eines bloßen Behördenbeschlusses über Jahre in Strafanstalten eingesperrt werden konnten, ohne Möglichkeit eines Rekurses und ohne Gerichtsbeschluss, aber neben verurteilte Schwerkriminelle. Das hat sich erst geändert nach der späten Einführung der Menschenrechtskonvention auch in der Schweiz. Dann wurden diese Gesetze angepasst. Es gibt jetzt diese Rekursmöglichkeiten und gerichtsähnliche Gremien im Fall von fürsorgerischen Freiheitsentzügen. Und natürlich ist die Zahl solcher Maßnahmen stark zurückgegangen. Manchmal mussten die Eltern noch den Aufenthalt in Strafanstalten finanzieren. Es wurde ihnen als Erziehungsaufenthalt ausgegeben, bis sie dann beim Besuch feststellten, unsere Tochter ist in der Strafanstalt. Andere wurden sehr jung, eigenartig sozialisiert. Der Betreffende, mit dem ich auch ein Interview machte, sagte dann zu meinem Erstaunen, und diese drei Mithäftlinge waren nicht mal die schlechtesten Menschen, denen ich in meiner Jugend begegnete. Also paradoxe erzieherische Maßnahmen. Die Stiftung Pro Juventute als Träger vieler jugendfürsorgerischer Gremien und Maßnahmen wurde erwähnt. Sie wurde finanziert durch das Postregal, durch diese schönen Briefmarken. Auch eine spezielle Art der Finanzierung, aber eine einträgliche. Ihr Gründer war ein Freund und Verehrer Hitlers, was lange bestritten wurde. Unterdessen hat aus der eigenen Verwandtschaft jemand diese Daten noch bereichert um zahlreiche Details, sodass man die jetzt doch öffentlich sagen kann, ohne dafür abgestraft oder schubladisiert zu werden, wie es mir in einer frühen Phase meiner Forschung erging. Und die Pro Juventute hat in einigen Regionen praktisch in Personalunion oder in Büroteilung mit Amtsstellen zusammengearbeitet. Das ist eine sehr enge Verflechtung. Auch im Stiftungsrat waren stets hohe Behördenvertreter. Aber es war offiziell eine private Organisation, aber sie konnte mit praktisch staatlicher Machtbefugnis wirken. Wurde im Nachhinein auch immer alles abgesegnet, was sie machten. Formell, das waren dann alles Vormundschaftsbeschlüsse, aber eben häufig im Nachhinein oder im Prinzip wortgleich wie der Antrag dieser privaten Organisation. Das gibt es sicher auch in Österreich, es gibt es auch in Deutschland. Wie? Ja, eben. Okay, ja, also die sind sehr weit verbreitet. Vor allem in der Schweiz haben sie vor allem die ersten Beobachtungsstationen. Die allererste war in Zürich beim Burghölzli, aber einige der ersten, sie haben die Heilpädagogik maßgeblich geprägt. Eine wichtige Figur war Josef Spieler, Heilpädagoge in Fribourg. Es gab in der Schweiz nicht nur diese milderen und progressiven Heilpädagogen wie Paul Mohr oder eben Marie Meyerhofer, die eigentlich da zu nennen wäre. Die hat sehr viel geforscht über die Missstände in Heimen und Hospitalismus schon in den 50er und 60er Jahren. Andere, wie eben dieser Josef Spieler, waren konservativerer Art, waren ja auch eingeschriebene Mitglieder der Nazi-Partei. Spieler musste dann 1945 die Schweiz verlassen, um in Freiburg in Breisgau als Professor weiterzuwirken. Die Gotthelf-Stiftung oder die Armenerziehungsvereine, die haben eben diese Fremdplatzierungen organisiert, soweit das nicht die Vormundschaften und Gemeinden selber taten. Es gab auch arme Eltern, die vorauseilend die Kinder selber platzierten. Es betraf vor allem Unterschichtskinder aus großen Familien oder Kinder unehelicher Frauen, eben genau wie hier, es ist immer dasselbe.
Und natürlich gibt es eine ungemeine Vielzahl sonstiger Institutionen,
die alle zu erforschen wären, die teilweise sich in Eigenregie jetzt selber erforschen oder selber Aufträge zur Aufarbeitung erteilen. Was in der Schweiz fehlt, ist eine wirklich koordinierte öffentliche Forschung in dieser Thematik.
Eben, das ist so die Lage. Erstaunlich ist, dass es immer auf Aktivitäten einzelner Aktivisten erst was passierte. In der Westschweiz hat eine einzelne ehemalige Heimbewohnerin durch spektakuläre Aktionen, Hungerstreiks oder Sitzstreik auf einem Baukran, hat sie die Obrigkeit zu ersten Forschungsprojekten im französischsprachigen Teil der Schweiz gebracht. Sie ist dann aber früh verstorben. Und auch als die Verdingkinder sich erstmals versammelten, konnte dann mal endlich ein Projekt zur Forschung gestartet werden. Diese 270 Interviews sind zugänglich der Forschung. Es werden laufend jetzt auch Auswertungen gemacht, einzelner Interviews. Im Kanton Luzern hat man wirklich seriös die Sache erforscht, ist bis jetzt der einzige Kanton. Die Entschuldigungen eben stehen noch aus, sind von einigen auch gar nicht mehr erwünscht. Andere hoffen sehr darauf. Und eben die Regierung denkt sich, gute Worte kosten nichts und hofft, mit einer Entschuldigung allein durchzukommen, ohne Entschädigung. Das würde die Entschuldigung, die auch eine Schuldanerkennung sein muss, ad absurdum führen. Und vor allem auch die reiche Schweiz, also wenn die reiche Schweiz keine Entschädigungen zahlen kann, diesen heute meist in Armut lebenden Betroffenen, dann ist das ja wohl nicht ökonomisch erklärbar. Wie gesagt, die Jenischen sind die einzigen, die kleine Entschädigungen erhielten. Bei den Zwangssterilisierten wurde das mal in Aussicht gestellt, dann doch nicht gemacht. Sehr schmerzhaft für die Betroffenen. Und diese pauschale Abgeltung, ob die durchkommen wird, das wissen die Götter. Ich sage immer, man hat das ausgerechnet, das wären etwa 1,5 Milliarden. Ich sage immer, das wäre auch eine Konjunkturförderung. Also das Argument, dass bei Bankenrettungen verwendet wird, könnte man hier auch bringen, wird aber nie getan. Ja, es stimmt, also das wäre Kaufkraft und so fort. Ich habe nur noch keinen Ökonomen so argumentieren hören. Und auch die Zuständigen nicht. Aber ich versuche, dieses Argument ein bisschen zu verbreiten. Weil es heißt ja natürlich immer, das ist ja schrecklich, viel zu viel Geld, wo denken Sie hin? Aber naja, also es wäre nichts als angemessen. Ja, ich denke auch, wie der Kollege aus Wien, Herr John, dass das irreversibel ist, also dass diese Geschichte jetzt auf dem Tisch liegt, dass weitere Forschergenerationen das vertiefen werden. Ob sich es nicht wiederholen wird, ist eine andere Frage, aber ob nicht viele Akten vernichtet werden, ist keine Frage, das ist leider so, aber an sich ist es nicht mehr wegzudiskutieren, dass das ein schwieriges, dunkles Kapitel der Sozialgeschichte ist. Es gibt die Zeitzeugenaussagen, es gibt diese Forschungen. Was noch nicht so da ist, ist, dass das wirklich zum Allgemeinwissen wird, dass das in den Schulbüchern sich halt findet, dass das zum Standard gehört der historischen Bildung. Und da ist eben das Engagement der Betroffenen, die auch hier anwesend sind, sehr wichtig, sehr zentral. Hilfreich war das Internet. Und diese Books on Demand, die vielen erlaubt haben, ihre eigenen Erfahrungen selbst zu publizieren, auch wenn sie keinen Verlag fanden. Und am allerwichtigsten ist und bleibt der Druck der Medien. Also was immer in Gang gekommen ist in der Schweiz, ist nur mit Hilfe des Drucks der Medien in Gang gekommen. Und vielleicht ein letztes, man fragt sich, ja, weshalb
in Irland, weshalb in der Schweiz, weshalb wann in Irland, in Österreich, in der Schweiz. Man fragt sich auch, warum nicht in Italien, warum nicht in Frankreich, warum nicht in Spanien. Ich denke, das wird auch noch kommen in diesen Ländern und ich fürchte, dass auch von dort uns solche Geschichten, soweit sie nicht schon bekannt sind, in Einzelfällen erreichen werden. Ja, das wäre es in aller Eile gewesen. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für Ihren Bericht. Vielleicht doch noch zumindest ein paar Fragen aufnehmend und auf diese Homepage verweisen, die ja wirklich eine der besten Homepages ist, die partizipative Forschung ermöglicht. Können Sie da noch ein Wort verlieren? Weil die
eben, also das ist das Haupt. Der Hauptteil des Projekts, das ich durchführe, ist die Homepage selber, www.kinderheime-schweiz.ch. Ich bemühe mich da, möglichst viele Fakten zur Schweiz, aber auch zu angrenzenden Ländern zusammenzutragen, auch Literatur, Berichte von Betroffenen. Der andere Schwerpunkt ist, wir machen Interviews mit Betroffenen, sind bisher etwa 20. Und wir dokumentieren anderweitige Interviews, soweit sie schon in Presse und Fernsehen gemacht wurden. www.kinderheime-schweiz.ch.
Wir stellen Sie mit auf die Dokumentation.
Ja, also es ist die erste, ja hier, ach so, das ist leider hellgrau, würde hier stehen, ja. kinderheime-schweiz.ch. Also wenn Sie, genau. Wenn Sie Kinderheime Schweiz eingeben, finden Sie das mit Sicherheit.
Genau. Ja. Ich wollte Sie bitten, ob Sie nur kurz was sagen können. Was waren eigentlich die Begründungen, die offiziellen für diese Kinderwegnahme bei den Jänischen? Also, wurden dabei auch Erziehungsstile sozusagen kritisiert?
Also die,
oder was wirklich rein Rassen im jänischen Sinne von, man will diese Volksgruppe dadurch?
Also einerseits war es das, also es war programmatisch. 1927 hat ein Bundesrat geschrieben, der gleichzeitig Präsident der Pro Juventute war. Wer kennt nicht diese Korber- und Vagantenfamilie? Sie bilden einen dunklen Fleck in der Kulturordnung der Schweiz. Und es geht darum, diese Familien als solche, diese Gruppe als solche zu beseitigen. Also man hat das auch in Publikationen der Juventute so geschrieben, das fahrende Volk, das jänische Völklein, das sei eben von vornherein eine Gruppierung, die Kinder nur mit Affenliebe und all diesen Stereotypen erziehen können, also gar nicht erziehen können. Also das kommt dann noch dazu. Hinzu kommen auch alle antiziganistischen Stereotypien, die ja ein weites Feld bilden. Und im Einzelfall wurde natürlich gesagt, ja, das Kind ist verwahrlost, die Eltern sind erziehungsunfähig, der Vater ist Alkoholiker. Das wurde natürlich schon geschrieben und auch in den Akten so dargestellt, aber eben gezielt und eigentlich ohne Chance. Es kam zum Beispiel so weit, dass festgestellt wurde, 60% der jänischen Kinder sind geistesschwach. Also die mussten ja geistesschwach sein, weil das dann die Begründung war, um sie eben weg in entsprechende Anstalten zu stecken. Es gab einige ganz wenige Familien, die durch extreme Überanpassung und vor allem durch stetes Wechseln des Wohnsitzes dem entgehen konnten. Am besten entgehen konnten dieser Maßnahme jene, die wirklich versteckt in Wäldern, in Kiesgruben gänzlich illegal lebten. Wer in Wohnungen lebte und Sozialfürsorge bezog, der und jenischer Abstammung war, der konnte eigentlich damit, musste damit rechnen, dass ihm die Kinder weggenommen wurden.
Sie haben mehrfach auf die Verdingkinder in der Schweiz Bezug genommen. Ich bin im Salzburgischen auf eine ähnliche Einrichtung gestoßen und das nannte man dort das Anstiften von Kindern. Ein Kind wurde angestiftet, das heißt, kam als kleines Kind in den Bauernhof und war dann, und der Bauer erwartet durch das Recht, das Kind bis zum 10. Lebensjahr für sich arbeiten zu lassen. Und bis 1930 ist das.
Okay. eben, also das hat dann früher aufgehört. Das gibt es auch in Bayern und Süddeutschland, manchmal sogar unter dem Titel Verdingen. Es ist schlecht erforscht, aber es gibt es. Es war so eine recht traditionelle, aufs Mittelalter zurückgehende Form der Fremdplatzierung. Und eben die Kinder wurden als kleine Kinderknechte gehandelt. Das ist der zentrale Teil dieses Stils. Und darum eben auch so das Alter, so ab 5, 6, in der Schweiz sicher länger, bis 14, häufig war dann der einzige Lohn, den sie bekamen, das Kleid zur Konfirmation. Oder es hieß noch nach der Konfirmation, halt, noch ein Jahr arbeiten, du musst noch das Geld für die Kleidung, für die Konfirmation dir abverdienen.
Ich bin Journalist und frage Sie, was ich wissen sollte. Sollten Sie Kontakt zu Jenischen in Tirol und in Österreich haben? Mein Eindruck ist, dass seit dem Tod, oder meine Wahrnehmung, seit dem Tod von Robert Mungenast vor einigen Jahren, der sehr aktiv war als jenischer Art für Anerkennung, zumindest wenig bekannt wird über Bemühungen der Anerkennung. Was können Sie als Schweizer uns sagen?
Also ja, ich habe Robert Mungenast gut gekannt. Er ist eine sehr eindrückliche Figur. Er war auch sehr froh über meine Bücher und dann übers Internet herauszufinden, dass er eben nicht der einzige Jenische auf der Welt war. Also die Sedentarisierung der Jenischen hat dazu geführt, dass all diese kleinen Grüppchen, glauben sie seien die einzigen, auch die Schweizer Jenischen glauben das lange, aber es ist eine große Minderheit in vielen Ländern Europas. Und ja, viele sind noch dermaßen randständig, wohnen in Baracken oder in abgelegenen alten Häusern vor einzelnen Orten, zeigen sich kaum, haben auch kein Interesse daran, sich zu zeigen, weil eben das Stigma noch stark da ist, ja, die Karnusleute. Die Lage ist schwierig, aber es gibt sie. Und die Organisation besteht noch, sie ist allerdings nicht sehr aktiv. Allerdings auch in Deutschland, wo es eine relativ aktive Organisation gibt, haben es die Jenischen schwer. Es gibt auch eine große Zurückhaltung in der Wissenschaft zu diesem Thema. Also zum Beispiel, ja, es ist schwierig darauf hinzuweisen, dass eben Ritter zum Beispiel seine Forschungen mit den Jenischen begonnen hat. Oder dass ein Teil der berühmten Kinder, der Sinti-Kinder aus Mulfingen, dass das Jenische waren. In Österreich gibt es ein bisschen Forschung ja durchaus auch zur Geschichte der Jenischen, auch im Umfeld mit diesem Herrn Stumpfel, der erwähnt wurde, der ja die Karner eben zur Nazizeit erforscht hat. In Deutschland gibt es sehr wenig Forschung und in der Schweiz ist umgekehrt. In der Schweiz glauben viele Leute immer noch, die Roma, das seien irgendwelche Leute, die es in der Schweiz gar nicht geben oder geben dürfen. Dabei gibt es unterdessen in der Schweiz auch eine staatliche Bevölkerung von Roma, die als Fremdarbeiter, vor allem in den 50er, 60er Jahren und als Flüchtlinge dann zugezogen sind. Also das ist erstaunlich, wie sich das von Land zu Land unterscheidet, der Stellenwert dieser und die Wahrnehmung dieser Minderheiten. Aber ja, in Österreich ist da sicher noch viel Arbeit, auch seitens der Jenischen selbst zu leisten.
Fragen, Anmerkungen? Gut, dann bedanke ich mich.